Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 94. Folge von Schäuber fragt nach. In der letzten Folge hat Beate Meindl-Reisinger hier zum Thema Inseratenkorruption über von ihr erlebte journalistische Erpressungsversuche berichtet. Einige Hörerinnen und Hörer wollten daraufhin wissen, welche Medien das waren. Das darf ich leider nicht verraten. Ich kann nur Folgendes dazu sagen. Erstens, man sollte die österreichische Presse nicht pauschal verurteilen. Die Presse ist ja bei uns auch was ganz Individuelles. Und zweitens, nicht immer nur an gestern denken, sondern mehr an heute. Und das will ich heute machen, mehr mich mit heute befassen, konkret mit der Heute-Herausgeberin Eva Dichand. Dass Eva Dichand sehr geschäftstüchtig ist, gilt als allgemein bekannt. Weniger bekannt war jedoch bislang ihre offenbar überragende Bedeutung für die österreichische Volksgesundheit. Wir verdanken diese Erkenntnis dem Rechnungshof. Der beschreibt in einem neuen Bericht Willkür, Intransparenz und unverhältnismäßige Bevorzugung von Boulevardmedien bei der Vergabe von Regierungsinseraten in der Ära Sebastian Kurz. Was den Neuigkeitswert dieser Kritik betrifft, könnte man jetzt sagen, das ist so wie ein Bericht über übermäßigen Bierkonsum beim Münchner Oktoberfest. Aber die Prüfer des Rechnungshofs haben auch durchaus Originelles aufgedeckt. Zum Beispiel, dass es von der Regierung 398.000 Euro für zwei von Eva Dichands Heute Verlag produzierte Gesundheitsmagazine gab. Weil es sich dabei um Broschüren handelte, fiel das praktischerweise auch nicht unter das Medientransparenzgesetz und war daher nicht bei der Medienbehörde Com Austria meldepflichtig. Auf die Nachfrage der Prüfer nach Musterexemplaren und Verteilerplänen der Magazine antwortete das Kanzleramt, dass diese in mehreren Kisten in einem Büro lagern würden, aber aktenmäßig nicht erfasst seien. Diesbezügliche E-Mails der Stabsstelle Medien im Kanzleramt seien leider alle gelöscht. Ob diese aktenmäßig nicht erfassten Schatzkisten je gefunden werden, ist ungewiss, aber wer weiß, vielleicht macht ja das Kanzleramt irgendwann einen Flohmarkt. Und wie es sich für eine moderne Herausgeberin gehört, schaut Eva Dichern drauf, dass sie nicht nur im Print, sondern auch online gesunde Geschäfte macht. Die Rechnungshofprüfer entdeckten nämlich üppige Inseratenströme aus dem Bundeskanzleramt an die Gesundheitsplattformen netdoktor.at und gesundheitstrends.com. Beide aus dem Medienimperium von Eva Dichern. Wobei netdoktor.at mittlerweile nicht mehr. Dieses Medium wurde an den Burda Verlag verkauft und da zeigt sich, wie hoch Eva Dicherns Gesundheitskompetenz vom Kanzleramt bewertet wurde. Denn nach dem Verkauf gab es nur mehr ganz wenig Inserate vom Bundeskanzleramt. Ohne Dr. Dichern ist der Nettdoktor halt nur mehr nett, aber fürs Kanzleramt uninteressant. Zum Glück bleibt Österreich die offenbar herausragende Expertise von Eva Dichern im Bereich Gesundheitsinformation erhalten. Bei der Plattform gesundheitstrends.com agiert sie immer noch als Herausgeberin und beschenkt uns mit kostbaren Beiträgen zur Volksgesundheit wie kraftvoll zum Ziel. Das ist die effektivste Übung für einen Knackpo. Lippenstift AD. Lip Blush für lang anhaltenden Farbglanz. 4 Tipps zur Nagellackaufbewahrung. Oder? Ungewöhnliche Sexpraktik. Wie funktioniert die Golden Shower? Ja, das sind Gesundheitstrends und Gesundheitsinformationen, die man den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land nicht vorenthalten darf. Das muss man fördern. Ihre Affinität für außergewöhnliche Gesundheitstipps hat Eva Dichern ja schon viel früher unter Beweis gestellt. Vor 10 Jahren berichtete die Medienbeobachtungsplattform Kobuk von einem auf Wikipedia ausgetragenen Streit über das korrekte Geburtsdatum Eva Dicherns. Dabei wurde enthüllt, dass von einer IP-Adresse des Heute-Verlags ein gefälschtes, um 2 Jahre verjüngtes Datum eine Zeit lang auf Wikipedia eingeschmuggelt wurde. Noch interessanter ist, was Kobuk dann herausfand zum Thema, was Wikipedia-User, die Eva Dichern jünger gemacht haben, sonst noch auf Wikipedia editiert haben. Nämlich Auflagezahlen, Erfolgsmeldungen und PR-Details der Gratiszeitung Heute. Gut, das überrascht jetzt nicht wirklich, aber noch ein Thema war den Dichern Verjüngern aus dem Heute-Verlag ein Anliegen, nämlich Gesundheitstipps für Trägerinnen von hohen Absätzen. Da haben wir also wieder das gesundheitspolitische Engagement von Eva Dichern. Es spannt sich von der Sorge um Stöckelschuhträgerinnen über Nagellack, Konservierung, Knackpo-Erhaltung bis zur Golden Shower. Wobei mit dem Begriff Golden Shower war offenbar eine Sexpraktik gemeint und nicht, wenn eine gehörnte Ehefrau ihrer Rivalin im Restaurant Olivenöl über den Kopf leert. Also glaube ich zumindest. Neben der Wikipedia-Geschichte gab es damals aber noch andere Enthüllungen, die für Eva Dichern weitaus unangenehmer waren. Die Rechercheplattform Dossier deckte die enge Verknüpfung von Dichern mit der SPÖ bei der Gründung von Heute auf. Noch vor Veröffentlichung der Recherche drohte Dichern den Aufdeckern per Mail. Sollten Sie unwahre Behauptungen publizieren, wie etwa eine Nähe zur SPÖ, werden wir das sofort klagen. Diese Behauptungen sind einfach falsch. Falsch in Blockbuchstaben mit Rufzeichen. Um zu erkennen, wie dieses falsch zu verstehen ist, lohnt es sich, die Antwort von Dossier zu zitieren. Eine Nähe zur SPÖ, wie Eva Dichern schreibt, ist gerade wegen der involvierten Personen offensichtlich. Wolfgang Jansky, Dicherns Partner in der heute Geschäftsführung, war vor seinem Job 1 Jahrzehnt lang Pressesprecher des einstigen SPÖ-Wohnbaustadtrats und späteren Bundeskanzlers Werner Faymann. Oder Günter Havranek, vom Beruf Steuerberater und Treuhänder und ein heute Stiftungsrat, der laut Firmenbuch jahrelang indirekt auch als Eigentümer an der Zeitung beteiligt war. Havranek genießt in der SPÖ so viel Vertrauen, dass im Jahr 2010 zur Sanierung der Parteifinanzen gerufen wurde. Im Heute-Netz spielt er eine zentrale Rolle. Mehrmals hatte Havranek, auch bei Gericht unter Wahrheitspflicht, ausgesagt, er halte Anteile an der Gratiszeitung im eigenen Namen auf eigene Rechnung. Einer von vielen Widersprüchen, denn 2012 wurde publik, dass Havranek nur der Treuhänder war für eine Stiftung, die Eva Dichand gegründet hatte. Eva Dichand hat daraufhin weder sofort noch irgendwann später geklagt. Und das war aus ihrer Sicht ganz bestimmt nicht falsch. Auch dieser Tage fühlt sie sich wieder ungerecht behandelt, diesmal von Thomas Schmidt, dem reumütigen Goldesel der österreichischen Inseratenkorruption. Der hat ein Geständnis abgelegt, das nicht nur für Sebastian Kurz, Wolfgang Fellner, Sigi Wolf und René Benko wahnsinnig unangenehm ist, sondern eben auch für Eva Dichand. Die Tatsache, dass einige dieser sie belastenden Aussagen und Chats an die Öffentlichkeit gekommen sind, kommentierte sie so: Es fühlt sich an, wie wenn man laufend vergewaltigt wird. Ein etwas gewagter Vergleich, zumal Thomas Schmidt die heute Verlegerin in seinen Chats Engel nennt. Er war mit ihr auf Urlaub, er hat sie bei sich zu Hause bekocht und sie hat einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. Also natürlich von ihrer Haushälterin selbst gebacken, aber es war bestimmt noch keine Feile drinnen. Eva Dichand hat Thomas Schmidt sogar angeboten, in ihrer Pariser Wohnung zu übernachten. Sie ging dort ja gerne in die Oper, aber dieses Interesse ist mittlerweile möglicherweise erschlafft. Wie auch immer, es wirkt ein bisschen ungerecht, wenn Eva Dichand jetzt in einem Kommentar schreibt: Thomas Schmidt, ein verzweifelter Mensch, der sich als Sündenbock für alle empfindet. So schnell wird man also vom Goldesel zum Sündenbock. Thomas Schmidts einstiger Engel erweist sich nun eher als Rache, denn als Schutzengel. Keine Dankbarkeit gegenüber Schmidt, der einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass mit Hilfe von Regierungsinseraten ein Goldregen von Dagobert Dackschem Ausmaß auf die Familie Dichand niedergegangen ist. Vielleicht kann man ja auch diesen Goldregen als Golden Shower bezeichnen. Keinesfalls als Golden Shower möchte ich das bezeichnen, was ich mir gerade ins Glas geleert habe. Die Farbe geht zwar durchaus ins Goldgelbe, der Geruch ist aber unverwechselbar, nämlich Riesling in reinster Form. Er stammt von Verena Axmann und Franz-Stefan Pichler. Ihr gemeinsames Weingut heißt Pax. Der geschliffen klare Rieslingsmark 22 kommt von der Lage Höll, ist Wachau ohne Überopulenz und hat jetzt schon Höchstbewertungen bekommen. Das heißt, von einem Geheimtipp wird man da nicht mehr lange reden können. Ich empfehle daher rasch zugreifen. Mit dem Trinken kann man sich vermutlich die nächsten 20 Jahre Zeit lassen. Aber es macht doch jetzt schon viel Freude. Prost! Eva Dichand droht also gerne mit Klagen. Unlängst waren Kollegen von mir betroffen, nämlich die Satire-Plattform Die Tagespresse. Die wurden zuvor schon von der FPÖ verklagt und ich finde, wenn derzeit immer öfter versucht wird, Satiriker mit Klagen mundtot zu machen, sollten sie sich wenigstens untereinander austauschen können. Und das mache ich jetzt. Mein heutiger Gesprächsgast ist Tagespresse-Chefredakteur Fritz Jergitsch. Grüß dich, Fritz.
Hallo, servus.
Ich habe vorhin von Eva Dichand berichtet, die ihren Zustand beschreibt mit: Es fühlt sich an, wie wenn man laufend vergewaltigt wird. Schuld daran seien, laut Zitat, Neid, Hass, Missgunst, weshalb sie nun im Visier der Jagdgesellschaft sei. Die Tagespresse dürfte mittlerweile bei dieser Jagdgesellschaft mit gemeint sein. Was ist da bitte passiert?
Ja, das fragen wir uns auch irgendwie. Die Eva Dichand ist ja auf ihre dreitägige sondermilitärische Publikationsoperation aufgebrochen und hat in ihrer Zeitung begonnen, Litigation PR in ihrem Sinne zu betreiben. Und ja, wir haben das natürlich aufgegriffen und drüber geschrieben. Und was da in mir vorgegangen sein muss, das ist für mich ein Mysterium, weil das waren, ich weiß nicht, ob du den Text hast, du hast dir den Artikel sicher gelesen.
Ja, also, ich habe ihn gelesen. Ja, hat sie sich ein bisschen über sie lustig gemacht und sie hat das aber nicht so lustig gefunden. Ne? Sie hat ja recht scharf reagiert.
Ich finde, in ihrer Kolumne hat sich halt jemand, der zur absoluten Elite im Land gehört, der jedes Privileg genießt, das man in Österreich genießen kann, inklusive starken politischen Einfluss, regt sich auf über ganz normale rechtsstaatliche Vorgänge. Und ja, wir haben das aufgegriffen. Wir haben halt in ihrem Tonfall, in ihrer Art eine natürlich satirisch übertriebene Tagespresse-Kolumne geschrieben. Und in einer Rekordzeit von 2 Stunden waren dann die Abmahnung von ihrem Anwalt bei uns im Postfach. Nicht wegen einer inhaltlichen Sache. Das wäre ja aus juristischer Sicht schwierig gewesen. Da war ja nichts Klagbares drin. Mhm. Aber was sie dann doch gefunden haben, das war, dass das Foto, das wir bezogen haben über die APA, da haben wir übersehen, dass das nur für einen ganz bestimmten Zweck freigegeben war, für eine ganz bestimmte Presseaussendung. Und da wollten sie 1.000 Euro von uns zu zahlen an den Verlag und 1.700 Euro zu zahlen an den dich an der Anwalt. Ich habe dann auch schnell gesehen, das hat Hand und Fuß, diese Forderung. Wir haben das sofort überwiesen. Und umgekehrt haben wir dann aber leider 2 Fotos verwendet auf heute.at, die von uns kamen.
Also heute hat Fotos von euch verwendet?
Genau, die heute hat in den vergangenen Jahren immer wieder über die Tagespresse berichtet und hat 2-mal Fotos verwendet, die wir gemacht haben für einen Artikel.
Ja.
Und hat die ohne Nutzungserlaubnis auf heute.at verwendet. Und da blieb uns dann leider nichts anderes übrig, als wiederum das unserem Anwalt zu übergeben und der dann ebenfalls 1.000 Euro gefordert hat pro Foto, also 2.000 Euro, zu zahlen an die Gruft. Und das haben wir dann abgeschickt an die Leute.
Okay, und wie ist es ausgegangen?
Naja, dann kam ein Anruf von der heute Geschäftsführung. Es war nicht Eva Dichern, aber jemand anderes. Und da hat man uns vermittelt, dass es Interesse gibt an einer gütlichen Lösung. Und wir haben dann eigentlich sehr schnell gesagt, gut, wir ziehen beide die Forderung zurück. Wir spenden beide einen Tausender an die Gruft und damit hat sich's. Und damit haben wir ganz gut leben können, weil die Gruft hat das bekommen und die Forderungen wurden zurückgezogen und das hat dann für uns gepasst.
Ihr habt aber dann das Bild von Eva Dichern durch eines von Barbara Streisand ersetzt, habe ich gesehen. Besteht da nicht die Gefahr, dass Barbara Streisand wegen dieser Herabwürdigung klagt?
Ich glaube, sie hat Wichtigeres zu tun, aber ja, wir haben das durch Barbara Streisand ersetzt in Reminiszenz an den Streisand-Effekt, weil es war dann tatsächlich so, dass, kann nur schätzen, wahrscheinlich 10-mal mehr Menschen diesen ursprünglichen Artikel über sie gelesen haben, über Eva Dichernd, als ohne die Abmahnung jemals auf den Artikel gestoßen wären. Da habe ich dann wieder gefunden, dass Eva Dichernd das wirklich versteht, eine Nachricht zum Top-Thema zu machen.
Ja, schon. Na, schön, dass ihr davon auch was gehabt habt. Das finde ich erfreulich. Ihr habt also quasi Eva Dichernd mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Wäre aus diesem Gedankengang heraus ein Geschäftsmodell für die Zukunft der Tagespresse möglich? Also ganz konkret, ihr meldet euch bei den Dicherns oder den Fellners und fragt sie, was es ihnen wert ist, wenn ihr nicht über sie schreibt.
Also Schutzgeld. Das würde uns aber der Fellner klagen wegen Ideenklau.
Ah, das Urheberrecht. Naja, da gab's, muss man ganz ehrlich sagen, da ist der Fellner aber auf dünnem Eis, weil es gab schon zu Karl Kraus Zeiten den Bekeschi, den Zeitungsmacher, der hat das ganz offen und unverblümt als Geschäftsmodell gehabt. Das ist mindestens genauso wichtig, was ich nicht schreibe und das muss denen was wert sein, über die ich nicht schreibe. Also in dem Fall, der Rechtsstreit, ich bin immer nicht sicher, ob sich das euch ausgehen würde. Es ist ja die Frage, ob sich von der Persönlichkeit für euch es passt, weil da muss man sich dann, glaube ich, schon entscheiden, auch welcher Typ man da ist, um so ein Geschäftsmodell durchzuziehen. Also wärst du zum Beispiel eher der Typ Fellner, also laut und drohend, oder eher Typ Dichern mit subtilen Hinweis, die Tagespresse kann auch anders?
Na, ich finde, wenn, dann muss man schon ehrlich sein. Also wenn, ich finde es nichts Schlimmeres, als dann scheinheilig irgendwie zu sein, sondern wirklich so ehrlich zu sein wie der Fellner, der halt dann ganz offen mit dem Sobotka bei Ö24TV sitzt und sagt, naja, für jedes Geschäft gibt es ein Gegengeschäft. Also das wäre dann, glaube ich, eher mein Stil.
Transparent quasi, zu sagen, Karten ja, auf dem Tisch.
Absolut transparent. Vielleicht überhaupt bei den Mediadaten, da wo die Anzeigentarife stehen, dann auch gleich auflisten, wie viel es kostet.
Naja, natürlich. Natürlich. Ich meine, da muss man sich dann überhaupt die Kostenfrage natürlich stellen. Was verlangt man dafür? Was ist wie viel wert und wie prominent spielt das hier in der Tagespresse und so? Also das ist noch ein offenes Geschäftsfeld. Ihr könntet mit dieser Strategie natürlich auch an Regierungsinserate herankommen. Ich meine, die könnte man vorstellen, wenn man zum Beispiel der Claudia Danner anbietet, dass sie eine Zeit lang kein Thema bei euch ist. Kommt sie vielleicht drauf, dass Tagespresseleser die ideale Zielgruppe für Bundesheerinserate sind? Was meinst du?
Ja, wir sind aber leider kein Seniorenmagazin. Also das Bundesheer inseriert ja nur in Seniorenmagazinen. Ja. Und ich glaube, unsere Leserschaft ist einfach zu jung. Und wir gehören auch nicht zu einem ÖVP-Bund an. Also ich weiß nicht, da müssten wir ein bisschen älteres Publikum haben und vielleicht auch irgendwie Teil der ÖVP werden, dann würde es gehen.
Was glaubst du, wäre denn die ideale Tagespresse-Zielgruppe, die man mit Regierungsinseraten abholen könnte?
Ich weiß nicht, ich glaube vielleicht irgendwie Claudia Plackholm, Digitalministerin Claudia Plackholm. Ich glaube, das ist eher so die Schnittmenge. Das kann ich mir gut vorstellen.
Die kommt aber jetzt schon recht oft bei euch vor, oder?
Ja, es geht. In letzter Zeit weniger. Aber sie ist immer ganz nett, über sie zu schreiben. Sie ist so der älteste junge Mensch Österreichs, finden wir.
Das Bundeskanzleramt bietet dazu noch den Service, dass es nicht verachtet wird. Das habe ich gerade vorberichtet über die.
Was heißt das?
Nicht verachtet heißt, dass sie beim Rechnungshof gesagt haben, Belegexemplare und Schaltpläne, leider findet man nicht, die liegen bei uns im Büro in irgendwelchen Kisten. Das war die Antwort. Mhm. Das ist natürlich schon auch ganz praktisch, weil dann muss man auch bei der Medienbehörde Com Austria nicht melden, ist es nicht meldepflichtig dadurch. Und außerdem haben sie auch noch gesagt, dass im Bundeskanzleramt die Mails dazu, die wurden alle gelöscht. Also man könnte mit denen schon was ausmachen. Gezielt fürs Kanzleramt, gibt es da nichts, was ihr eventuell denen anbieten könntet?
Ja, da einfach eine Stufe, vielleicht noch innovativer, das Inserat gar nicht schalten, weil es geht ja gar nicht um Werbung, es geht ja nur darum, dass man sich Einfluss kauft. Also wieso muss man das Inserat überhaupt abdrucken? Man kann ja einfach buchen und kriegt halt dann die positive Berichterstattung und spart sich das Papier. Bei uns spart man sich die Serverkapazität, bei uns gibt es ja kein Papier. Und das wäre dann so umweltfreundliche Inseratenkorruption nachhaltig. Das fände ich viel sinnvoller.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also auch bei der Inseratenkorruption auf den ökologischen Fußabdruck schauen.
Ja, und einfach alles reduzieren auf den Ursprungsgedanken, Einfluss kaufen und Papier sparen.
Ihr könntet natürlich auch auf das Vorbild von Eva Dichern schauen. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr Regierungsinserate in nicht meldepflichtige Broschüren oder Plattformen auslagert, zum Beispiel für Gesundheitsinformationen. Das war bei der Eva Dichern ein Riesenthema. Gesundheitsinformationen der Tagespresse, die Gesundheitspresse. Wäre das eine Möglichkeit für euch?
Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Tagespresse-Gesundheitsmagazin lesen würde, aber so. Ja, vielleicht so in die Richtung Falstaff, so ein Gastro-Magazin. Ich finde zum Beispiel das Falstaff ist ja auch so ein geiles Magazin, das machte der Rosam. Der Wolfgang Rosam, der hat dann immer diese Weinpartys gemacht für die halbe Regierung, wo dann die ÖVP-Minister in seinem Weinkeller sitzen.
Genau, und sie den Herrn Schütz treffen.
Ja, genau.
Ja, den Herrn Schütz treffen und solche Figuren. Ja.
Ich glaube, also sowas wäre in unserem Sinne so. Da kann man bei uns in einer Redaktion sitzen und gemundener Baum rauchen. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch, was mehr zu unserer Marke passen würde. Einfach mit der Regierung gemeinsam gemundener Baum rauchen.
Okay, beim Rauchen vielleicht nicht, aber wenn ihr das mit dem Wein macht, dann möchte ich mich anmelden, bitte. Da hätte ich gern dazukommen.
Du musst mindestens einmal einen Bong ziehen, dann kannst du dabei sein.
Echt?
Ja.
Das ist aber fast schon wieder ein Gesundheitstipp, Fritz. Ihr habt nämlich schon auch was in die Richtung Gesundheitstipps gemacht. Ihr habt bei euch gefunden, einen Homöopathie-Tipp zur Corona-Behandlung, Paxlovid ins Wiener Hochquellwasserleitung werfen. Also ja. Da könnten wir zum Beispiel ein Inserat vom Apothekerverband dazu bekommen, weil die fördern ja Homöopathie ganz stark. Also ganz fremd kann euch das Thema nicht sein. Oder woran liegt es, dass ihr da bislang noch nicht wirklich Fuß fassen konntet?
Ich glaube, dass wir einfach keine Unternehmer sind. Uns fehlt halt irgendwie so der unternehmerische Weitblick von einem Fellner oder von einem Rosam oder von einer Dichern. Wir sind da irgendwie so Analphabeten. Also Wir schreiben unsere Fake News am Tag und dann machen wir eigentlich schon Feierabend. Und ich glaube, es fehlt so diese christlich-soziale, dieses Anpacken, Ärmel hochkrempeln und einfach Steuergeld anstecken. Das haben wir irgendwie nicht so stark.
Ja, eh. Naja, das Geschäftsmodell, das man für Fake News bezahlt, ist ja jetzt eigentlich durch die Frau Beinschab erwiesen worden. Also die Gelder, die an Österreich für Fake News bezahlen, ist ja an sich ein ökologischer, ökonomischer Wahnsinn schon. Aber in eurem Falle hätte es wenigstens eine Berechtigung, oder?
Ja, ist ja schlüssiger. Ist ja auf jeden Fall schlüssiger und wird irgendwie mehr zur Blattlinie passen. Aber müssen wir uns anschauen, müssen wir intern prüfen. Wir brauchen irgendwie, brauchen auch so einen unternehmerischen Typ bei uns, der das dann irgendwie alles aufzieht. So einen Fellner oder sowas.
Ja, ich halte euch die Daumen diesbezüglich. Wenn es nicht klappt, ist ja auch nicht so schlimm. Als Satiriker wird man ja dieser Tage bescheiden. Man ist schon froh, wenn man nicht von irgendwelchen humorbefreiten, sich beleidigt fühlenden geklagt wird. Bei mir ging es um einen nicht ermittelnden Polizisten. Bei euch war es die FPÖ Niederösterreich. Eine Gruppierung, die an sich viele Probleme mit der Realität hat. Worin bestand ihr Problem mit euch?
Naja, wir haben ihnen helfen wollen bei der Vermarktung ihrer Wirtshausprämie. Und wir haben an 500 Wirte in Niederösterreich einen Brief geschrieben im Namen der FPÖ und haben ihnen gesagt, sie brauchen jetzt patriotische Speisekarten mit Gabalier-Schnitzel und Andreas Hofer Fleischlaberl und statt ein Medium Rare Steak mittelroher Fleischschnitte. Und die FPÖ hat dann Klage gegen uns eingereicht vom Wiener Handelsgericht, weil sie gesagt haben, na halt, stopp, die Inhalte von diesem Brief, die sind so realistisch, da kann ein durchschnittlicher Leser nicht erkennen, dass das nicht von uns ist. Ja, und wir haben halt das genaue Gegenteil natürlich dann behauptet. Wir haben vor Gericht gesagt, das ist ein Unsinn, die FPÖ soll sich nicht so unter ihrem Wert verkaufen. Dieser Brief, das ist natürlich ganz offensichtlich Satire. Und da haben wir jetzt eben in der ersten Instanz Recht bekommen letzte Woche. Und auch das Gericht hat gesagt, nein, also dieser Brief, die FPÖ ist so eine ehrenwerte Partei, dass niemand von den Wirten, die den Brief empfangen hat, niemand könnte von denen ernsthaft glauben, dass das tatsächlich von der FPÖ gekommen ist. Und ja, jetzt muss die FPÖ uns 10.500 Euro zahlen. Also da sind wir dann eh wieder bei dem Thema Geschäftsmodell. Also die FPÖ muss halt jetzt uns 10.500 Euro zahlen. Das ist dann auch Steuergeld. Also das sagen auch wir ganz offen, uns ist ja egal, wo das Steuergeld kommt. Ob das jetzt eben durch Rechtsstreitigkeiten zugesprochen wird oder durch Inserate. Geld ist Geld, Geld stinkt nicht. Und wir freuen uns, dass wir das Geld eben jetzt auch auf diesem Weg bekommen haben, durch die erste Instanz jetzt. Und schauen wir mal, was die zweite Instanz sagt. Das ist ja auch immer ein bisschen eine Glückssache, wie das dann mit der nächsten Instanz wird. Also, dass du ja auch schon so deine Erfahrungen gemacht hast, ja. Der Urteil, der auf jede Instanz, dann steht das dann doch irgendwie wieder anders. Also.
Ja, es ist ja nicht nur lustig auch bei euch, weil im Falle einer Verurteilung, was droht euch da? Was kann euch passieren?
Wenn wir verurteilt werden, dann passiert Folgendes. Und ich zitiere jetzt aus dem Original-Klagschreiben der FPÖ. Die FPÖ fordert, dass wir in der Wochenendausgabe der Niederösterreichischen Nachrichten und in der Wochenendausgabe der Bezirkszeitung inserieren. Und davor haben wir aber keine Angst, weil beide Zeitungen erscheinen immer nur mittwochs. Sie haben keine Wochenendausgabe. Also wir blicken einer Niederlage ganz entspannt entgegen.
Okay, kann es sein, dass vielleicht im FPÖ-Universum die Auszeitungen an anderen Tagen erscheinen? Dass das vielleicht Parallelmedien sind, von denen ihr nichts wisst, sowas wie Auf 1 oder Info Direkt oder sowas, dass es eine Darkseid-Nön gibt, quasi, die am Wochenende erscheint und die nur für FPÖ-Funktionäre existiert.
Ich habe so den Verdacht, dass Wochentage so eine anglosächsische Ostküstenverschwörung sind. Ich glaube, die FPÖ ist da schon längst, hat sich da schon längst weiterentwickelt. Weiß auch nicht, ob für sie überhaupt das Jahr 2024 ist. Sie haben vielleicht eine ganz andere Zeitenrechnung, irgendwelche alten germanischen Zeitrechnungen.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wie weit entwickelt sie schon sind, aber wir rechnen noch ganz altmodisch mit den ganz normalen anglosächsischen Ostküstenwochentagen, wo die Woche mit von Montag bis Sonntag geht.
Okay, das ist sicher in dem Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Nur ganz kurz ernsthaft nachgefragt, im Fall einer Verurteilung, das wäre dann schon auch dramatisch, weil ich habe nur irgendwie mitbekommen, ihr habt euch ja schon Rücklagen zurechtgelegt oder musstet euch Rücklagen zurechtlegen, wenn es zu sowas kommt, weil das ist ja dann wirklich etwas, was für euch elementar gefährdend ist, wenn ihr da wirklich zahlen müsst.
Naja, nein, also wir haben zum Glück 13.000 Menschen, die uns mit einem Abo unterstützen und ich meine, ja, es wird jetzt dann in nächster Zeit vielleicht keine Dividende geben, aber wenn wir wirklich verlieren, dann und wir halt diese Veröffentlichung zahlen müssen, das sind halt dann wahrscheinlich so einige tausend Euro, die für die Veröffentlichungen draufgehen und nochmal, wir schätzen 20.000 Euro Gerichtskosten, wenn das bis zum OLG gehen sollte. Mhm. Also das sind so die Dimensionen, mit denen wir rechnen. Und das wäre für uns natürlich nicht angenehm, aber es wäre verkraftbar. Es ist auch irgendwie ein kleiner Preis, wenn man sich überlegt, dass dann für immer in den Annalen der Justizgeschichte stehen wird, dass die FPÖ eine Satirepartei ist, wo man ihr zutrauen muss, dass das Kabarett-Schnitzel von ihr kommen könnte. Das ist so fast irgendwie eine Ausgabe, das lohnt sich dann fast schon wieder. Das ist gar nicht so teuer. Eigentlich ist das noch unterm Wert, finde ich.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Das scheint mir überhaupt ein ganz wesentlicher Punkt. Die Argumentation der FPÖ ist ja, dass man eure FPÖ-Satire nicht von der realen FPÖ unterscheiden kann. Das sagt doch enorm viel über die reale FPÖ aus, oder?
Ja, und sie haben uns ja auch ganz schön viele Sachen vorgeworfen. Sie haben uns unter anderem auch vorgeworfen, einen unlauteren Wettbewerb. Also sie haben uns nach § 9 UWG, Wettbewerbsgesetz, geklagt und das Gesetz ist nur dann anwendbar, wenn du selber quasi Konkurrent bist von der beklagten Partei. Also wenn die Klägerin und Beklagter in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Und das fand ich war schon irgendwie ein bemerkenswertes Einverständnis, dass eine Satirezeitung und die FPÖ in direkter Konkurrenz stehen. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke und macht mich bis heute nachdenklich, wie die FPÖ zu dieser Meinung kommt. Aber das Gericht hat dann leider nicht zugestimmt. Hat eben diesen Antrag zurückgewiesen, aber finde ich bemerkenswert, das Selbstbild von der FPÖ.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli machen, weil dieser Punkt ist tatsächlich nicht so ganz locker vom Tisch zu wischen. Nehmen wir zum Beispiel her den Satz von Gottfried Waldhäusl. Ich trage das Wort Wald im Namen, dadurch sehe ich mich als Schutzpatron unserer Wälder. Ganz ehrlich, das kann nicht ernst gemeint gewesen sein. Das wäre sogar in Maßstäben der FPÖ Niederösterreich einfach zu deppert. Glaubst du, dass das ein Versuch war, Satire zu machen?
Na, eigentlich müssten wir sie klagen wegen unlauteren Wettbewerb, weil sie ja eigentlich sich als Politiker dann verkaufen und dann wieder unlauteren Wettbewerb begehen, weil sie den Vorteil haben, dass sie durch ihre Funktion als Politiker auch wesentlich mehr Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich glaube, wenn man die Leute wüssten, dass zum Beispiel der Waldhäusl das nur satirisch gemeint haben kann, dann würden sie ihn gar nicht so ernst nehmen und dann hätten auch wir irgendwie ein leichteres Geschäft. Also eigentlich sollten wir sie nach einem Eingriff ins Wettbewerbsgesetz klagen.
Ja, geht es möglicherweise an sich um das Thema Ideenklau? Also ganz konkret, dieser Brief, den er an die Wirte geschrieben hat, könnte es sein, dass denn der FPÖ Niederösterreich sitzt und sagt, genau das wollten wir schreiben und jetzt machen die das von der Tagespresse und haben es uns damit abgeschossen. Das lassen wir uns nicht gefallen.
Ja, das halte ich für möglich. Das halte ich vor allem deswegen für möglich, weil der FPÖ-Zeuge, der Landesgeschäftsführer der FPÖ Niederösterreich, Andreas Spannring, der hat im Zeugenstand und der Wahrheitspflicht ausgesagt, dass sie stundenlang rausfinden mussten, ob der Brief nicht vielleicht doch von ihnen stammt. Und auch das hat mich nachdenklich gemacht, weil da arbeiten nicht so viele Leute, aber vielleicht hat es ja jemand geschrieben und dann vergessen. Das kann ja auch sein. Und dann muss man wahrscheinlich rekonstruieren, in welchen Wirtshäusern die Funktionäre in den letzten 3 Tagen gesessen sind, was die dort gemacht haben, ob die vielleicht diese Briefe dann doch selber geschrieben haben und sich nicht mehr erinnern können. Ja, Fragen über Fragen.
Die These, wonach die FPÖ an sich ein Satireprojekt ist, hat unlängst neue Nahrung bekommen durch ein Statement ihres Generalsekretärs Christian Hafenegger. Der hat in einem Interview gesagt, wenn ich mich jetzt im Parlament kritisch mit dem Klimawandel auseinandersetze, wird das Video womöglich auf YouTube gesperrt. Und im ORF komme ich damit nur in Willkommen Österreich vor. Darüber muss man übrigens reden, ob Satire wirklich alles darf. Laut Hafenegger ist also das Zitieren von FPÖ-Politikern Satire, die zu weit geht. Hat er da auch recht?
Ja, schon. Also ich finde schon, dass die FPÖ oft gewisse Grenzen überschreitet, auf jeden Fall. Ja, da hat er, finde ich, schon, da ist schon was Wahres dran, nicht? Also, was ist die Aufgabe von Satire? Was muss Satire machen? Und Satire muss ja vor allem nach oben treten. Und wenn man dann jetzt irgendwie FPÖ-Politiker zitiert in einem Satire-Medium, ob das dann nicht irgendwie schon zu weit geht, ich weiß es nicht. Auch irgendwie interessantes Selbstbild.
Aber absolut. Ich finde auch vom Selbstbild sehr interessant, dass er sagt, wenn er was über den Klimawandel sagt, wird das Video womöglich auf YouTube gesperrt. Wir wissen, YouTube sperrt wirklich Videos nur dann, wenn es komplett arg ist, kompletter Wahnsinn, hundertprozentig Fake News.
Also da musst du schon einen Aufruf zum Genozid machen, damit du von YouTube gesperrt wirst. Das ist gar nicht so einfach, von YouTube gesperrt zu werden. Was ich alles auf YouTube finde, an Verschwörungstheorien und wie ich 16 war, kann ich mich erinnern, war so rechtsextreme Musik ganz viel auf YouTube noch. Also da musst du wirklich Mist bauen, wenn du von YouTube gesperrt wirst.
Offensichtlich der Hafenecker rechnet aber damit, wenn er sich zum Thema Klimawandel äußert, dass das so arg ist, dass sogar YouTube sagt, das geht zu weit für uns. Das ist schon recht dramatisch. Ne?
Ja.
Und dass er dann sagt, und wenn er was sagt, kommt er nur in der Satire-Sendung vor beim ORF. Ist das vielleicht auch ein Schrei nach Liebe, ein Schrei um Hilfe? Er sagt, es nimmt mich keiner mehr ernst, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als Satire zu machen, weil wurscht, was ich sage, es wird nicht ernst genommen.
Man könnte ja nur noch auf 1 oder so gehen, glaube ich. Also auf 1, die würden dir dann, glaube ich, dankbar, da wirst du gesperrt, wenn du den Klimawandel nicht leugnest.
Das kann sein. Ja, das, eine Sperre auf 1, das ist sicher sehr dramatisch. Ja. Sabine Betzel verweigert das Interview. Bricht ja ab oder sowas. Also das ist übrigens hin, da gibt es eine tolle Runde der Chefredakteure der Alternativmedien. Das ist ein sehr empfehlenswertes Video, auch auf YouTube, glaube ich, noch nicht gesperrt. Da reden die Chefredakteure der Alternativmedien wie Heimatkurier, Auf 1, Info Direkt, sitzen beieinander, so wie bei der richtigen Runde der Chefredakteure, und wollen so seriös wirken. Rein optisch schaut es ein bisschen aus wie ein Monty Python-Sketch aus den 80er, aber es ist inhaltlich interessant, weil es nach kaum 10 Minuten sind geredet und sind schon bei den tausenden Impftoten in Österreich. Und es kippt total. Da habe ich mir zum Beispiel gedacht, wenn ich das parodieren müsste, würde ich anstehen, weil das ist tatsächlich so am Limit, dass man es nicht mehr überhöhen kann. Wie geht's dir mit solchen Situationen? Hast du das manchmal, dass du denkst, ich kann da nichts mehr draufsetzen?
Also bei diesem Thema Verschwörungstheorien und rechtsextreme Medien, da können wir schon lange nichts mehr draufsetzen, weil jede noch so absurde Theorie, die man in einen Tagespresseartikel schreiben könnte, das haben die in viel, viel schlimmerer Ausführung halt am Vorabend selber gesagt. Und was mich ja so wundert, ist, dass den Zuschauern von diesen Sendungen, dass die dann auf 1 und wie sie alle heißen, der Status und so weiter, dass denen nicht fad wird. Also die berichten ja seit Jahren dasselbe. Die berichten, dass wir kurz vor dem Weltuntergang stehen, dass alle irgendwie an Impfungen sterben werden. Wie WEF, World Economic Forum und WHO wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Das lese ich dort schon seit 4 Jahren. Und ich frage mich, wann es endlich passiert. Also es passiert überhaupt nicht. Das ist die Welt dreht sich weiter und trotzdem scheinen die immer noch Publikum zu haben, obwohl nichts von diesen Prophezeiungen jemals eintritt.
Muss man vielleicht für diese Zielgruppe einen Zwischendurch-Weltuntergang einmal inszenieren, einfach nur, dass sie das Gefühl haben, in ihrer Welt gab es einen Weltuntergang und so wie in ihrer Welt die Nön am Wochenende erscheint, wäre das vielleicht, also ich denke mal so eine Art virtuellen Raum, eine virtuelle Welt, in der diese Menschen die Realität finden, die sie glauben jetzt schon zu sehen.
Ja, also so, ich setze auch die Hoffnung auf Technologie, dass man vielleicht all diesen Leuten so eine Apple Vision Pro in die Hand drückt, die dann die Welt leben lässt, die sie unbedingt haben wollen, nämlich eine Welt, die irgendwie erfüllt ist von Angst und Paranoia, wo irgendwie dunkle Mächte das alles steuern. Und ich frage mich ja, wieso man in so einer Welt eigentlich leben will. Ich frage mich, ob denen das Spaß macht. Ich habe jetzt im Sommer zum Beispiel, da war ich im Urlaub in Montenegro und da war jemand im benachbarten Airbnb, mit dem haben wir uns mal zusammengesetzt und geplaudert, und der hat sich als totaler Verschwörungstheoretiker herausgestellt, und der hat uns allen Ernstes erklärt, Europa steht kurz vor dem Untergang wegen der NATO. Die NATO will Europa zerstören und die USA wollen Europa zerstören und die Russen sind die Guten. Und der Typ, das war ein Deutscher, der hatte 3 kleine Töchter, hatte ein wirklich tolles Auto, einen guten Job, hat Urlaub gemacht und ich habe mich wirklich gefragt, wieso lebt man in so einer Welt, wieso will man sich in so einer Gedankenwelt hingeben, wenn es einem doch eh eigentlich so gut geht, wenn man eigentlich keine Sorgen haben müsste, wenn man drei Kinder hat, drei kleine Kinder, wieso gibt einem das irgendwie eine Befriedigung, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dunkle Mächte alles zerstören wollen. Also da ist irgendwie alles von Angst geprägt. Andere Menschen sind prinzipiell Schlechtes im Sinn und böse Mächte und pipapo. Und ich frage mich, wieso kann man nicht davon ausgehen, dass Menschen prinzipiell, alle Menschen wollen ja irgendwie was Positives, alle Menschen wollen ja irgendwie Glück für sich und ihre Familie. Und ich finde, so mein Weltbild ist so, das ist doch das, was Menschen im Kern wollen und nicht irgendwie von dunklen Mächten unterworfen. Ich glaube nicht, dass er das will, aber es hat ihm halt so einen Genuss gegeben, sich diesem Weltbild hinzugeben und das anderen Leuten völlig ungefragt übrigens unter die Nase zu reiben. Also wir haben ihn gefragt, wo er kommt, und drei Sätze später waren wir bei der NATO, die Europa zerstört, ohne dass wir irgendwas gesagt hätten. Und das fand ich schon irgendwie interessant. Und das war auch der war nicht dumm oder so, der hatte einen guten Job und gutes, tolles Auto, drei Kinder, Frau, glückliche Familie, und sitzt da im Urlaub und rechnet damit, dass jetzt bald alles zerstört wird.
Aber was ist deine Erklärung dafür? Wie kommt so jemand zu einem Punkt, so zu werden?
Was wir, glaube ich, erleben, ist, dass die Menschen oder große Teile der Bevölkerung einen totalen Vertrauensverlust gegenüber den Eliten irgendwie spüren. Und das hat halt verschiedene Gründe. Ich glaube, das liegt daran, dass die Reallöhne schon seit Jahren stagnieren, dass Wohnraum teuer ist und dass einfach die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass sich die Dinge in eine gute Richtung entwickeln. Also es ist nicht mehr so wie in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern, wo man sich gedacht hat, naja, es wird schon irgendwie, da gab es auch diesen Grundoptimismus, es wird alles irgendwie besser. Und ich finde, dass der Grundoptimismus ist nicht mehr da. Jetzt stagnieren die Löhne, es wird alles ein bisschen teurer, es wird alles viel teurer und es fehlt auch irgendwie so die Aussicht, dass es auf ein besseres Morgen. Ich finde, das ist das eine. Und ich finde, das zweite sind dann die sozialen Medien, die dieses Gefühl extrem perpetuieren, indem sie uns ständig schlechte Nachrichten zeigen und indem sie uns ständig irgendwie vor allem Nachrichten zeigen, Fake News zeigen, die dann das Vertrauen noch weiter irgendwie zerstören. Also das Vertrauen in die Medien, das Vertrauen in die Politik wird meiner Meinung nach total auch ruiniert durch soziale Medien, die halt Fake News total verstärken. Und das wird dann halt auch von Ländern wie Russland gezielt genutzt. Wir wissen ja, dass Russland ganz intensiv Fake News verbreitet in Europa. Jetzt habe ich heute gelesen, dass diese Geschichte mit den Bettwanzen in Paris total stark von russischen Propagandakanälen aufgebauscht wurde. Also ich würde sagen, es ist zum einen eben die Lebensrealität, wie wir gerade in der westlichen Hemisphäre erleben und in der ganzen Welt in Wirklichkeit mit einer sehr, sehr hohen Ungleichverteilung von Vermögen und stagnierenden Löhnen und Inflation, das ist das eine. Aber eben dann auf der anderen Seite soziale Medien, die diese Gefühle, die diese Verzweiflung massiv verstärken noch.
Die Leute, die auf das reinkippen, wie dieser Herr, den du im Urlaub kennengelernt hast, glaubst du, sind diese Menschen noch erreichbar mit Argumenten der Vernunft oder muss man die quasi verloren geben?
Ich glaube nicht, dass diese Leute ihre Weltsicht durch vernünftige Gedankengänge zusammenlegen, sondern ich glaube, da wird so ein diffuses Gefühl der Angst und der Hoffnungslosigkeit irgendwie schlägt sich dann um auf irgendwie in Frustration gegenüber den angeblichen Eliten, Frustration gegenüber Medien, Politik und einfach Leuten, die man dann verantwortlich macht. Ich glaube, diese Leute erreichst du dann noch nicht mit Gegenargumenten, sondern ich glaube, man muss sich viel mehr überlegen, was diese Gefühlslage nährt. Und ich glaube, bis diese Leute nicht einen signifikanten Vermögenszuwachs wieder erleben oder eine signifikante Verbesserung ihrer Lebensumstände,
solange. Aber diesem Herrn zum Beispiel ist, entschuldige, aber diesem Herrn ist es ja nicht schlecht gegangen, hast du gesagt. Das ist ja ein Mensch, der offensichtlich wohlhabend war und bei dem das ja nicht so eine Rolle gespielt haben kann, oder?
Naja, der sieht dann trotzdem im Supermarkt, dass die Lebensmittel teurer werden und der sieht vielleicht trotzdem, dass seine Reallöhne nicht steigen, dass es in seinem Umfeld vielleicht weniger Jobs gibt. Mhm. Der kam aus Ostdeutschland, wird sicher die Stagnation dort erleben. In Ostdeutschland erleben wir in Deutschland immer noch diese ganz, ganz massive Teilung des Landes. Also es stimmt schon, dass es vielleicht ihm persönlich unmittelbar in der Gegenwart gut gegangen ist, aber ich glaube, das hat ich glaube trotzdem, dass er gewisse Ängste hat. Also gibt ja auch unter den FPÖ-Wählern viele, die sehr, sehr gut verdienen, viele Anwälte, viele Ärzte. Und das sind dann einfach Leute, die auch einfach den Statusverlust fürchten, die halt sich von Zuwanderung bedroht fühlen. Ja, die einfach Statusverlust und Unsicherheit fürchten. Und das ist eben, wie gesagt, ich glaube, das ist eben so ein, da darf man eben auch die Wirkung der Medien gar nicht unterschätzen, sowohl Boulevardmedien als auch soziale Medien, die halt diese Ängste total gut aufgreifen und nochmal verstärken. Und wenn ich jetzt auf Social Media gehe, da sehe ich ja nur Angst, Fake News, Inhalte, die uns total polarisieren. Und wenn ich mich jetzt über Social Media informiere, wie soll ich dann einen positiven Blick auf die Welt und auf die Zukunft bekommen? Also ich finde, dass Social Media da eine ganz, ganz starke Rolle spielt, aber eben nur eine verstärkende und keine ursächliche.
Ja klar, es ist ja auch ein kommerzieller Faktor. Die schlechten Nachrichten und die irrsten Statements bringen Klicks und deshalb werden sie vom Algorithmus auch gefeatured, weil sie damit einfach Geld verdienen. Das ist ja schon ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber was hat das für Auswirkungen auf deine Arbeit? Mir fällt ein konkretes Beispiel ein. Ich habe mir unlängst, wie Nawalny, die Meldung von der Ermordung Nawalnys gekommen ist, mir gedacht, die Tagespresse wird jetzt sicher bringen, Nawalny an Impfschaden gestorben. Und dann haben wir gedacht, naja, möglicherweise machen sie das nicht, weil sie sich denken, das ist so deppert, dass es wieder geglaubt wird und dass tatsächlich in gewissen russlandfreundlichen Zirkeln dann genau das gebracht wird als Botschaft. Nawalny an Impfschaden gestorben. Deshalb werden sie das möglicherweise nicht machen. Und dann ist es tatsächlich passiert, aber nicht von euch. Es kam tatsächlich aus diesen Kreisen die Ansage, Nawalny ist an einem Impfschaden gestorben. Spielt das solch eine Überlegung bei dir eine Rolle, dass du dir schon mit überlegst, wie könnte diese satirische Überhöhung einer Geschichte missbraucht werden?
Das kam schon ein paar Mal vor, tatsächlich, dass dann eine satirische Meldung von uns missbraucht wurde. Das war ganz selten. Das war dann eher noch die Zeiten, wo die Leute uns noch nicht gekannt haben. Da haben wir vor vielen Jahren mal geschrieben, der Strache fordert, dass die Moschee am Karlsplatz gesprengt wird. Und am Foto war die Karlskirche. Das wurde dann tatsächlich in rechtsextremen Kreisen in Deutschland geteilt. Was wir aber, muss ich auch dazu sagen, was wir schon erleben, ist dann auch sowas wie ein Korrektiv der Community. Also man macht sich dann auch in diesen Kreisen immer ein bisschen lächerlich, habe ich mir zumindest gedacht, bis ich dann auch vor ein paar Monaten was anderes gesehen habe. Da wurde der Antrag auf einstweilige Verfügung der FPÖ abgewiesen und sie mussten uns damals dann schon 2.500 Euro Kostenersatz leisten. Wir haben das gefeiert und haben dann den Kontoauszug von uns gepostet und da war eben die Überweisung der FPÖ drauf und dann darüber war eine Überweisung Gehaltsauszahlung an Andreas Hanger. Und darunter war eine Überweisung 10.000 Euro Bezahlung von der Soros Foundation. Und ich habe es nicht glauben können, aber der Oberverschwörungsheini Martin Rutter war sich nicht so blöd, das aus einem Kanal zu teilen als Beleg dafür, dass die Tagespresse von der Soros Foundation unterstützt wird. Ich habe überhaupt nicht gefragt, wie schlüssig das sein kann, dass wir dann Andreas Hanger ein Gehalt zahlen. Das hat er überhaupt nicht gesehen, er hat sich nur auf diese Soros Foundation irgendwie konzentriert. Also in diesen Kreisen, da geht es überhaupt nicht um Wahrheitsfindung, sondern es geht wirklich nur darum, irgendwie ein eigenes Weltbild zu füttern. Da wird halt einfach alles genommen, was halt irgendwie passt, weil es gibt halt auch einfach nicht so viel, was der ein Weltbild füttert. Die müssen halt einfach auch suchen. Und da greifen sie halt alles auf, was ihnen irgendwie gefällt.
Aber hat es einen Einfluss auf deine Arbeit? Denkst du mit den Gedanken, das könnte möglicherweise so missbraucht werden? Ich überlege mir das noch einmal, ob ich das bringe.
Ja, das denken wir mit. Das war zum Beispiel während der Corona-Pandemie ein Thema. Da haben wir schon aufgepasst, dass wir zum Beispiel sinnvolle Maßnahmen nicht lächerlich machen. Also Maßnahmen, wo Virologen sagen, das wäre jetzt lebensrettend, wenn das alle machen, wie zum Beispiel Masken im Supermarkt tragen und in den Öffis, da kannst du dann als Satire-Medium nicht hergehen und das lächerlich machen, sodass das dann jemand als Grund hernehmen könnte, um dann sich nicht daran zu halten, sondern wir haben dann eher versucht, das auf eine Art und Weise aufzugreifen, dass einfach mehr Leute das mitbekommen, dass das empfohlen wird. Also wir haben dann damals zum Beispiel geschrieben, damit die Österreicher sich an die Maske gewöhnen, darf man jetzt Masken aus Leberkäse tragen. Und mit einem Foto von jemandem, der eine Käse-Leberkäse-Maske trägt. Also du musst dann schon noch mitdenken, es weiß halt nicht jeder, dass du Satire machst und wie würde jemand einen Text rezipieren, der glaubt, dass das echt ist. Und da musst du halt dann schon schauen, dass du einerseits nicht irgendwie versehentlich Hass auf eine Minderheit schürst vielleicht oder eben auch so sinnvolle Maßnahmen ins Lächerliche ziehst. Kann man natürlich jetzt auch einwenden, was ist sinnvoll. Während Corona haben sich ja dann auch ein paar Maßnahmen als irgendwie nicht ganz sinnvoll erwiesen. Aber für unser Zugang war immer, naja, wenn das Experten sagen, wenn das wirklich Virologen sagen, ob das jetzt sich dann im Nachhinein als sinnvoll erwiesen hat oder nicht, das ist in dem Moment egal. Wenn die das sagen, dann ist das für uns so. Und dann halten wir uns daran.
Ihr wurdet ja sicher auch von George Soros dementsprechend bezahlt dafür, dass ihr die...
Ja, Impfung natürlich. Also das versteht sich von selbst.
Ja, das ist dann klar. Welche Auswirkungen haben die juristischen Angriffe der letzten Zeit auf euch? Funktioniert Einschüchterung bei euch irgendwie?
Naja, nein, eingeschüchtert waren wir zumindest jetzt zum Beispiel von dieser Dichter-Geschichte überhaupt nicht, weil das hat ja nur dazu geführt, dass auch mehr Leute diesen Text gelesen haben. Auch jetzt die FPÖ-Klage, also dass wir da jetzt eingeschüchtert sind im Sinne von, jetzt schreiben wir weniger über die FPÖ, das machen wir auch nicht. Wir sind der Meinung, das ist halt einfach das Berufsrisiko, das gehört dazu. Wenn du jetzt als Arzt vielleicht einmal bei der OP irgendwas falsch machst, will das nicht insinuieren, dass wir die Dinge, weswegen wir geklagt wurden, als Fehler bezeichnen, aber wenn einmal doch irgendwas schiefläuft dann, und du dann deswegen deinen Beruf nicht mehr machst, dann bist du vielleicht im falschen Beruf. Also für uns gehört das schon noch zum Selbstverständnis, naja, es gehört halt zum Berufsrisiko. Und wir leben ja immer noch trotz all dieser Klagen, muss man auch dazu sagen, in wesentlich freieren, liberaleren Umständen als Satiriker der letzten, weiß nicht wie vielen Generationen vor uns. Also im Mittelalter, der Hofnarr wurde halt schon einmal gevierteilt, wenn er irgendwie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Oder in anderen Regimen wurden Satiriker in den Steinbruch geschickt oder ins Straflager oder Schlimmeres in den Gulag, Konzentrationslager. Und da müssen wir sagen, da sind wir in Österreich wirklich auf einer Insel der Seligen, weil wir verhältnismäßig sehr viel machen dürfen.
Siehst du diese Insel der Seligen in Gefahr, wenn es in einem Jahr vielleicht einen Bundeskanzler Kickl gibt?
Naja, also wenn der Bundeskanzler Kickl so effizient ist, wie er als Innenminister war, und da hat er eigentlich nur das BVD zerstört und sonst eigentlich nichts gemacht als Innenminister. Nach den Maßstäben muss man, glaube ich, keine Angst haben. Also ich glaube auch, dass dann sicher wieder irgendwas auftauchen wird, irgendein Video oder irgendwas. Aus irgendeinem Grund wird sich die FPÖ, glaube ich, nach einem Jahr wieder selbst vernichten. Das ist so der natürliche Kreislauf der österreichischen Politik. Darum mache ich mir jetzt zumindest um unsere Arbeit weniger Sorgen. Vor allem jetzt in unserem ganz konkreten Fall mache ich mir deswegen weniger Sorgen, weil wir sind ein reines Online-Medium, das sich ausschließlich selbst finanziert. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Ungarn schaut, der Orban, der hat halt vor allem die Medien unter den Nagel gerissen oder die Medien zerstört, die halt in irgendeiner Weise von der Regierung abhängig gewesen sind. Und die hat er halt entweder aufgekauft, die privaten Medien hat er aufgekauft oder die öffentlich-rechtlichen Medien hat er halt irgendwie umgefärbt. Aber die unabhängigen Online-Medien, die konnte er nicht wirklich angreifen, weil die haben halt selber existiert auf eigenen Beinen. Und da muss ich schon irgendwie sagen, meine Meinung zur vierten Säule der Demokratie ist ja, dass die in Österreich, ich finde das in Österreich ein sehr komisches Selbstverständnis, wenn man sich als Medium zu sehr auf Inserate verlässt und zu sehr auf Medienförderung und so weiter verlässt und dann aber irgendwie sich selbst als die vierte Säule der Demokratie sieht. Weil ich denke mal, wenn du zu einem Baumeister gehst und sagst, was hältst du, wenn du dem einen Plan zeigst für eine vierte Säule, die nicht alleine stehen kann, sondern von den anderen Säulen gestützt werden muss, damit der Baumeister sagen, das ist keine Säule, das ist ein Pfosten. Und ich finde, so machen sich auch in Österreich insbesondere die Medien zu Pfosten, die halt sehr, sehr viel Geld über in irgendeiner Weise über Regierungen verdienen, über die Regierung verdienen, über den Staat. Also ich spreche da halt insbesondere von Inseraten, aber ich sehe schon auch ein bisschen die Medienförderung kritisch, weil sie genau dieses gefährliche, dieses für eine Demokratie so gefährliche Abhängigkeitsverhältnis forciert. Und wenn da jetzt bei uns ein Kickl wirklich Kanzler werden sollte, dann glaube ich, könnte das schon viele Medien auf den falschen Fuß erwischen, die es halt irgendwie verabsäumt haben in den letzten Jahren, sich ein bisschen unabhängiger zu machen vom Wohlwollen der Regierung.
Ein sehr schönes Bild, die Pfosten der Demokratie. Das heißt, eure Zukunft aber ist davon völlig unbeeinflusst, wer Kanzler wird in Österreich, wie es weitergeht. Ihr werdet auf jeden Fall weitermachen.
Wir werden auf jeden Fall weitermachen, ja.
Dann sage ich, möge diese Übung gelingen. Danke, Fritz, für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die 94. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Zum Abschluss noch ein Gesundheitstipp ohne Inserat der Bundesregierung. Falls Ihnen angesichts des Totalversagens heimischer Politik beim Bodenschutz der Atem stockt, bitte weiter atmen und nächste Woche diesen Podcast hören. Da wird nämlich der Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien, Reinhard Steurer, mein Gast sein. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.